SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Wächter der Weltgesundheit, die WHO und die Corona-Krise. Im Studio begrüßt Sie dazu Jürgen Heilig. Für alle Bedrohungen schien der Westen vorgesorgt zu haben, nur nicht für eine Pandemie. Die Weltgesundheit war bestenfalls eine Frage der Entwicklungshilfe, nicht der eigenen inneren Sicherheit von Staaten. Dementsprechend führte bislang auch die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen diplomatisch meist ein Schattendasein. Mit der Corona-Krise hat sich das mit einem Schlag verändert. So nutzten gleich eine ganze Reihe von Staats- und Regierungschefs die Vollversammlung der WHO in dieser Woche zu einer politischen Ansage. Doch auch die Kritik mehrt sich. Neben zu viel Einfluss von Sponsoren wird der WHO aktuell vor allem zu viel Unterwürfigkeit gegenüber China vorgeworfen. Welche Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie kann die WHO spielen? Hat sie so versagt, wie es US-Präsident Trump behauptet, der jetzt sogar mit dem Austritt droht? Zuvor hatte er schon einen vollständigen Zahlungsstopp angekündigt. Rüdiger Krech, Sie sind Gesundheitswissenschaftler und Abteilungsdirektor bei der WHO mit Hauptsitz in Genf. Was würde es für Ihre Organisation konkret bedeuten, wenn das Geld aus Washington ausbleibt? Offensichtlich mit 400 Millionen Dollar immerhin ein Sechstel des Budgets.
Ja, das Geld, so schade das wäre, ist aber gar nicht so das Wichtige. Viel wichtiger ist, wenn sich einzelne Staaten aus der Gemeinschaft der WHO verabschieden, weil eben viel normative Arbeit von uns gemacht wird, die auch für die USA von ganz großer Bedeutung sind.
Das ist so, aber was würde es letztendlich für die konkrete Arbeit der WHO bedeuten? Auf was müssten Sie künftig verzichten?
Also von dem Geld her, da haben Sie ja gehört, sind sofort andere Staaten eingesprungen. Das Budget der WHO ist so groß wie das des Universitätskrankenhauses von Genf. Und natürlich kann sich die Weltgemeinschaft immer die Finanzierung eines einzigen Krankenhauses leisten. Also von der finanziellen Situation ist das nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir ganz enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika haben, nicht nur zu der Regierung, sondern eben zu vielen Fachnetzwerken, zu Universitäten, unseren Kooperationszentren, vielen, vielen Netzwerken, in denen die USA eine große Rolle spielen. Das wäre allerdings wirklich sehr bedauerlich, wenn wir da Einschränkungen machen müssten.
Klaus Dickmann ist Sozialwissenschaftler und lehrt an der dänischen Universität Roskilde Global Studies. Herr Dickmann, Sie beschäftigen sich also unter anderem mit internationalen Organisationen wie der WHO, über deren Geschichte Sie ja auch ein Buch geschrieben haben. Wie groß wäre aus Ihrer Sicht der politische Schaden bei einem Austritt der USA aus der WHO?
Ich denke, das wäre schon sehr bedeutsam, weil sich da auch vielleicht gewisse Machtverschiebungen dann manifestieren würden. Also man kann die Weltgesundheitsorganisation als eine der im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg gegründeten Organisationen begreifen, die sich selbst anfangs als technische Agentur bezeichnet hat, aber letztendlich eine der Organisationen war oder heutzutage auch ist, was ja auch die kürzliche Weltgesundheitsversammlung nochmal hervorhob, eine der am meisten politisiertesten Organisationen. Und wenn die USA also zum einen das Geld nicht mehr bereitstellen und zum anderen vielleicht auch auf die Übermittlung von Daten verzichten und vielleicht auch in anderen Bereichen eher eine obstruktive Rolle spielen, könnte das doch schon große Konsequenzen haben. Zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass die Regionalorganisation, die für die ganze westliche Hemisphäre zuständig ist, also die Amerika, Südamerika, Nordamerika, Mittelamerika, die Karibik, sich in Washington befindet und eben auch von Washington sehr stark beeinflusst wird. Es wäre dann also schon eine Überlegung, inwieweit Washington den Schritt geht und vielleicht diese Organisation, die mehr unter ihrer Kontrolle steht, zu stärken und eben als so eine Art Konkurrenz zur Genfer Organisation ins Feld führt.
Andreas Wulff ist Arzt und Leiter des Berliner Büros der Hilfsorganisation Medico International. Zugleich, Herr Wulff, sind Sie Präsident von G2H2, G2H2, einem Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen im Bereich Gesundheitspolitik, das die Arbeit der WHO, sagen wir mal, wachsam begleitet. Corona ist noch lange nicht besiegt, hören wir überall. Was würde es für die weltweite Bekämpfung der Pandemie bedeuten, wenn die USA hier bei der WHO endgültig aussteigen würde?
Wir denken, dass das einen enormen Unterschied macht, vor allem natürlich, weil diese Rolle, die gerade beschrieben worden ist, als multilateraler Wächter der Weltgesundheit, damit natürlich entscheidend geschwächt wird, weil die Arbeit der WHO ja stark davon abhängt, dass sich tatsächlich alle Länder auch an die Empfehlungen halten, auch das Mandat an die Weltgesundheitsorganisation gegeben haben, in einer solchen Krise sich auch zu koordinieren und verbindlich auch Daten zu liefern, auch den Empfehlungen der WHO zu folgen. Und das ist natürlich ein Signal, das deutlich macht, es geht angeblich auch anders, aber ich denke, da wird die Weltgesundheitsorganisation ja auch nicht müde zu betonen, dass man die Corona-Krise nur gemeinsam bekämpfen kann und solange und nicht eben eine Einzellösung, eine Länderlösung möglich ist, weil es eben ein globales Problem ist. Und hier würden wir sagen, ist das tatsächlich ein ganz fatales Signal. Und glücklicherweise muss man vielleicht dazu gleich sagen, es ist in erster Linie die US-Regierung, es ist Donald Trump, der das tut. Die allermeisten Stimmen, die man aus den USA selbst hört, gerade eben auch die Fachleute, von denen Herr Krech schon sprach, die sind da sehr stark dagegen. Die verteidigen auch die wichtige Rolle der Weltgesundheitsorganisation.
Die Frage stellt sich, was in einer solchen Krise nur eine Organisation wie die WHO mit ihren weltweit 7000 Mitarbeitern und einem Jahresbudget einer deutschen Universitätsklinik überhaupt leisten kann. Ihre Aufgabe ist es ja, allen Völkern zum bestmöglichen Gesundheitszustand zu verhelfen. Herr Krech, kann sie diesen Anspruch gerade in Zeiten wie diesen überhaupt erfüllen?
Ja, den Anspruch erfüllt sie. Die Frage ist, glaube ich, auch im Nachgang dieser Covid-Krise, was brauchen wir noch mehr? Ja, also wir sehen eben, und davon haben wir seit Jahren gesprochen und haben sozusagen die Alarmglocken läuten lassen, dass die Welt eben nicht gut vorbereitet ist. Diese Krise war keine Überraschung. Wir haben immer gesagt, es ist nicht eine Frage, ob wir eine Epidemie oder Pandemie sogar bekommen unter den Bedingungen der Globalisierung, in denen wir leben, sondern nur wann wir sie bekommen. Dass wir sie jetzt bekommen haben, ist schlimm genug, aber wir müssen eben uns viel besser aufstellen was für die Zukunft, um eben eine erneute Pandemie, einen erneuten großen Ausbruch einer Krankheit für die Zukunft zu verhindern. Und dann ist in der Tat die Frage bedeutend, welche Aufgabe in einer solchen veränderten Welt die WHO spielen muss.
Was ist die WHO eigentlich, Herr Dickmann? Ist sie eine globale Mixtur aus Robert-Koch-Institut, Gesundheitsamt und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung?
Ich glaube, wenn Sie drei Menschen, die für die WHO gearbeitet haben, fragen, bekommen Sie bestimmt mindestens vier Antworten zu dieser Frage, aber ich denke mal, dass die jetzige Debatte auch zeigt, dass wir sie also in den reichen Ländern darauf reduzieren, wie sie auf diese Krise reagiert oder wie sie auf SARS oder die Schweinepest reagiert hat. Aber sie hat eben auch in der Geschichte, und das gilt eigentlich bis heute, ja natürlich auch versucht, Gesundheitssysteme in wirtschaftlich ärmeren Ländern zu stärken. Ich glaube, dass eine gewisse Spannung seit ihrer Bestehung zwischen Sozialmedizin und Biomedizin immer noch fortwährt. Und Sozialmedizin ist kurz gefasst auch ein Blick auf die sozialen, politischen, vielleicht auch kulturellen Umgebenheiten, die auch auf das Thema Gesundheit einwirken. Und das war auch von der von Ihnen jetzt angeführten Definition beziehungsweise im Auftrag von der Gesundheitsorganisation bestimmend. Und das sieht sich jetzt nicht so sehr in der öffentlichen Debatte wiedergespiegelt, wo wir ja nun alle auf einmal selber davon betroffen sind und es nicht nur darum geht, ärmere Länder irgendwie mit Gesundheitspolitik zu bedenken, sondern eben auch diese globale Pandemie einzudämmen, weil sie uns jetzt betrifft.
Anfang Mai hat die WHO die europäischen Staaten aufgefordert, Hinweisen nachzugehen, dass der Coronavirus bereits viel früher als bisher gedacht in Europa kursiert ist. Sollte sich das bestätigen, hätte das ja gesundheitspolitische Sprengkraft für diese Staaten, von denen möglicherweise nicht alle tatsächlich ein Interesse haben, einräumen zu müssen, dass in ihren Ländern und nicht etwa auf dem berühmten Fischmarkt im chinesischen Wuhan der Ursprung der Pandemie liegt. Herr Wulff, hat hier die WHO irgendeine Handhabe, diesen Hinweisen selber nachzugehen und möglicherweise verborgene Infektionsketten aufzudecken?
Also grundsätzlich ist die WHO immer angewiesen darauf, dass die Länder sie das machen lassen, wenn man das explizit machen möchte. Das heißt, die WHO ist natürlich auf die Kooperation mit den nationalen Regierungen in ihren Untersuchungen wesentlich angewiesen. Das ist ja auch ein wesentlicher Vorwurf, der ihr gemacht wird, dass sie da zu wenig Druck ausüben konnte oder das gemacht hat gegenüber der chinesischen Regierung. Ähnlich wäre es bei allen anderen Ländern, auch Europas natürlich. Die Vermutung, dass man tatsächlich jetzt schon sehr viel länger mit diesem spezifischen Coronavirus konfrontiert ist und wo dann genau der Ursprung ist, ist etwas, was meiner Erinnerung nach natürlich tatsächlich immer in diesem politischen auch Schuldspiel eine Rolle spielt. Das war bei dem HIV-Virus, den ich mich noch gut aus den 80ern Jahren erinnere, als das aufkam. Ebenfalls war, wo er herkommt, wer verantwortlich ist dafür, dass der sich so ausgebreitet hat. Das ist eine ganz typische Dynamik auch bei solchen Infektionskrankheiten, habe ich den Eindruck.
Einer der beiden zentralen Vorwürfe von Trump gegenüber der WHO ist ja, dass sie aus seiner Sicht zu spät gehandelt habe, zu spät gewarnt habe. Die WHO hat, wenn ich das richtig sehe, erstmals am 30. Januar die Weltgemeinschaft vor Corona gewarnt. Das war einen Monat nach Ausbruch der Krankheit im chinesischen Wuhan. Zur Pandemie wurde Corona von der Weltgesundheitsorganisation Mitte März erklärt. Herr Krech, war das zu spät?
Die Warnung vor einem Ausbruch, die kam am 5. Januar. Diesen Notstand auszurufen, das ist sozusagen die rote Lampe anzumachen. Das war am 30. Januar. Ich glaube, dass oftmals vielleicht Politiker, aber eben auch in der Öffentlichkeit nicht so ganz klar ist, was dieses Instrument der internationalen Gesundheitsrichtlinien, was das bedeutet. Also wie gesagt, einen internationalen Gesundheitsnotstand, den wir Ende Januar ausgerufen haben, diese Karte zu ziehen, ist die höchste Stufe, die wir machen können. Dass wir dann Mitte März, dass unser Generaldirektor dann die Epidemie als Pandemie bezeichnet hat, ist nur noch ein weiterer Schritt. Aber es ist, die rote Lampe ist angegangen am 30. Januar, das muss man einfach mal sagen. War das zu spät, zu früh oder war es der richtige Zeitpunkt? Hierzu muss man vielleicht sehen, zu dem Zeitpunkt am 30. Januar gab es unter 100 Fälle außerhalb von China und es gab noch keinen Toten. Diesen Notfall auszurufen, das macht der Generaldirektor nicht an seinem grünen Schreibtisch, sondern dazu gibt es ein Expertengremium, was er einberuft, die sich die epidemiologischen Bedingungen dieses Virus, dieses Ausbruchs dann ganz genau angucken und beschreiben, ob dieser Ausbruch national, also angegangen werden kann und gewonnen werden kann, oder ob man dazu die Weltgemeinschaft braucht. Also, es hat dann im Mitte Januar das erste Mal hat dieses Komitee getagt und dieses Komitee kam zu keiner einstimmigen Haltung, sondern dieses Komitee war wirklich gespalten. Und wenn Sie sich die Diskussion zu diesem Zeitpunkt anschauen, dann haben viele gedacht, dass es nicht zu einer Epidemie im breiteren Sinne kommen würde. Dann hat Dr. Tedros gesagt, das reicht mir jetzt nicht aus. Ich möchte, dass das Komitee nach ein paar Tagen die Situation sich nochmal anschaut. Er ist dann selber nach China gereist und hat dann zwei Tage später, obwohl das Komitee immer noch nicht ganz einstimmig war, dann diesen Notstand ausgerufen.
Alle, die diese Vorwurf erheben, die WHO hätte zu spät gehandelt, sitzen ja gewissermaßen im Glashaus. Das gilt natürlich auch zuvörderst für den US-Präsidenten. Dessen ungeachtet scheint es ja in der Sache ja durchaus berechtigt zu sein, dieser Frage einmal nüchtern nachzugehen. Auch die WHO will ja ihr Handeln einer selbstkritischen Überprüfung unterziehen. Die Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation hat in dieser Woche eine so wörtlich unparteiische, unabhängige und umfassende Bewertung der Reaktion auf die Pandemie gefordert, unter Berücksichtigung auch der Rolle der WHO. Was ist Stand heute dazu Ihr Eindruck, Herr Wulff? Hat sich die WHO mit ihren Warnungen zu viel Zeit gelassen?
Nein, das hat sie nicht. Ich denke, die WHO hat auf dem Stand der Informationen, die damals vorlagen, soweit ich das einschätzen kann, richtig gehandelt. Es ist ja tatsächlich so, dass ganz viele Signale von möglichen Epidemien bei der WHO eingehen. Und natürlich muss jedes Signal entsprechend auch geprüft werden, um eben auch nicht unnötig Alarm zu schlagen. Das war ja auch ein Vorwurf, der der Weltgesundheitsorganisation 2009 zum Beispiel bei der sogenannten Schweinegrippe gemacht wurde, dass sie da zu schnell, zu sehr dramatisiert hat und sich der Virus dann gar nicht so gefährlich herausgestellt hat, der Influenza-Virus damals. Und genau in diesem Zwischenspiel zwischen wie ernst ist es, muss die WHO und ihr Expertengremium natürlich genau abschätzen, wie infektiös ist der Virus, wie gefährlich ist das Virus, wie sehr gibt es eben wirklich eine Bedrohung weltweit, die dann auch entsprechend von den Ländern beantwortet werden kann. Da finde ich, man meiner Wahrnehmung hat die WHO keine Fehler gemacht. Das Problem war tatsächlich auch, dass die chinesische Regierung zunächst versucht hat, das sozusagen im eigenen Land zu klären und da auch natürlich so eine sehr starke auch Kontrollpolitik über ihre Informationen hatte. Und das weckt dann entsprechend Misstrauen. Aber die Weltgesundheitsorganisation konnte meiner Wahrnehmung nach in dem Moment gar nicht anders handeln.
Die Weltgesundheitsorganisation hat lange, Sie deuten es gerade an, gegenüber China eine sehr, ich sage jetzt mal, wohlwollende Position eingenommen, auch deren Schritte in der Bekämpfung der Pandemie gelobt, gewürdigt. Am 20. Januar äußerte sich WHO-Chef Tedros, dass das Land einen neuen Standard für die Reaktion auf einen Krankheitsausbruch gesetzt habe. Zu diesem Zeitpunkt gab es durchaus auch schon Meldungen, dass die chinesische Führung eher dazu tendiert, hier eine Politik der Vertuschung zu betreiben. Sie hat ja auch die Ärzte gemaßregelt, die als erste darauf hingewiesen haben. Das ist ja auch der zweite große Kritikpunkt von US-Präsident Trump gegenüber der WHO, dass die Weltgesundheitsorganisation zu unterwürfig gegenüber China aufgetreten sei. Ist der Vorwurf aus Ihrer Sicht, Herr Dickmann, berechtigt?
Ich denke, vielleicht nochmal ganz kurz auf die Historie der Schweinegrippe und auch von Ebola 2014 zurückzugehen. Also, dass diese institutionelle Erinnerung auch von Bedeutung ist, die natürlich auch eine Rolle spielt. Gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WHO, die damals dabei waren, haben dann das vielleicht auch noch im Hinterkopf und das wird dann auch ihre Einschätzung vielleicht jetzt beeinflusst haben. Und dann kommt natürlich auch eine politische Abwägung ins Spiel, wenn ein großer Staat wie China so etwas meldet und dann sagt, wir schaffen das alleine und die WHO eben auch vielleicht ein bisschen Sorge hat, dass ein vielleicht zu schnelles, zu radikales aus Sicht der Pekinger Regierung ein zu schnelles Vorgehen ankündigt, dass dann vielleicht das Zusammenarbeit negativ beeinträchtigen kann. Aber es ist ja auch interessant, dass innerhalb der EU es auch kritische Stimmen gibt, die, ja, man könnte sagen, auch Tedros vielleicht widersprechen im Sinne von, dass sie eben auch mangelnde Transparenz aus China ja seit Beginn eigentlich kritisiert haben und dementsprechend ist da schon was dran. inwieweit das jetzt aufarbeitet wird, inwieweit diese Untersuchungskommission tatsächlich unabhängig arbeiten kann oder eben auch von Peking so ein bisschen die Vorgehensweise vorgezeigt bekommen wird, das bleibt abzuwarten. Aber es sind schon sicherlich da begründete Vorwürfe, dass sich WHO generell großen Staaten gegenüber und vielleicht China im Besonderen etwas zurückhaltender zeigt als gegenüber anderen.
Ist dem so, Herr Krech?
Ich würde sagen, nein. Und ich kann das voll begründen. Also, wenn Sie eine Epidemie ausrufen und eben diesen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen, dann hat das immer extreme wirtschaftliche Konsequenzen für das Land, aus dem diese Epidemie gewachsen ist. Und zwar bei jedem Land. Das war nicht anders als bei der Ebola-Krise, als auch damals die damalige Generaldirektorin ebenfalls sehr stark abgewägt hat, ob sie einen internationalen Gesundheitsnotstand 2015 eben bei der Ebola-Krise ausruft. Eben auch, weil das Land und die Länder, die das dann betrifft, mit extremen wirtschaftlichen Konsequenzen zu rechnen haben. Also insofern wird ein Generaldirektor der WHO immer bei dem Land mit dem Regierungschef des Landes, aus dem ein solcher Ausbruch gemeldet wird, sehr diplomatisch und vorsichtig umgehen. Und das war eben in China auch so. By the way, ist viel Hintergrunddiplomatie notwendig in einer solchen Situation, weil sie brauchen notwendigerweise das Zusammenspiel und die Mitarbeit dieser Länder, wenn es dann um die Bekämpfung geht. Beispielsweise, dass die genetischen Informationen über ein solches Virus sehr schnell geteilt werden, dass wirklich dann Transparenz in der Information, soweit das eben geht, wirklich dann gemacht wird. Das ist immer wichtig, dass dann die Länder mitspielen und nicht ein solcher Gesundheitsnotstand gegen ein solches Land ausgesprochen wird, sondern mit diesem Land. Und das war auch in diesem Fall genauso.
Sehen Sie das auch so, Herr Wulff? Waren die lobenden Worte der WHO gegenüber China in den Monaten Januar und Februar nötig und hilfreich?
Ich würde sagen, sie waren verständlich, aber aus der Sicht sozusagen unserer kritischen zivilgesellschaftlichen Perspektive würden wir uns natürlich wünschen, dass die WHO tatsächlich gegenüber allen ihren Mitgliedsländern auch ihre Unabhängigkeit und auch Neutralität so ausdrücken kann und auch so praktizieren kann, dass eine solche diplomatische Charmoffensive, wenn ich sie so nennen kann, weniger deutlich notwendig ist. Also ich verstehe das gut, dass das so gelaufen ist. Ich denke, von der Funktionsweise und gerade auch um solche Vorwürfe von scheinbarer Nicht-Neutralität zu vermeiden, wäre es also sicher gut gewesen, in so einem Moment deutlicher zum Beispiel zu sagen, ja, das sind die Informationen, die uns im Moment vorliegen, direkt von der chinesischen Regierung. Wir können das unabhängig im Moment schwer oder gar nicht selber überprüfen, aber auf Grundlage dieser Informationen treffen wir diese und jene Entscheidung. Und dass man dann natürlich trotzdem eben eine enge Kooperation mit den betroffenen Ländern vor allem herstellt, das ist ganz selbstverständlich. Ich hätte mir damals zum Beispiel schon auch gewünscht, dass diese sehr scharfe, fast repressive Antwort auch der chinesischen Regierung in ihrem eigenen Land gegenüber der Bevölkerung von Wuhan, dass das durchaus auch Kritik hervorruft. Da sind viele Dinge passiert, die, denke ich, unserem Verständnis nach von einem wirklich verantwortungsvollen Umgang damit auch widersprechen. Ich denke, da wünschen wir uns natürlich die Stimme der Weltgesundheitsorganisation, das Gesundheitsrecht und auch die sozialen Rechte von Menschen immer zu unterstützen und zu bestärken.
Gab es, Herr Krech, innerhalb der WHO in den vergangenen Monaten durchaus Diskussionen gegenüber China, hier auch etwas, ich sage jetzt mal, in einer Weise so aufzutreten, wie es Herr Wulff jetzt gerade skizziert hat, also durchaus auch auf die Repressionen hinzuweisen, die mit denen Ärzte konfrontiert waren, die auf die Corona-Infektion hingewiesen haben. Vielleicht auch Diskussionen, die auf 2002 sich bezogen haben. Damals gab es ja auch schon mal eine SARS-Epidemie mit Ausgang in China und damals hat die damalige Generaldirektorin der WHO, Coralem Brundtland, China doch entschieden unter Druck gesetzt, Informationen herauszugeben. Warum ist das in diesem Fall 2020 nicht so passiert wie 2002?
Gucken wir uns mal genau an, was da 2002 war. Die Tatsache, dass Frau Dr. Brundtland, die frühere Generaldirektorin der WHO, in 2002 dann die chinesische Regierung sehr viel stärker unter Druck gesetzt hat, geschuldet der Tatsache, dass eben China sehr lange nichts getan hat zu dem Zeitpunkt in 2002. Wir haben uns das zu dem Zeitpunkt ganz genauso angeguckt wie jetzt in diesem Ausbruch. Und die Zeitspanne war eben erheblich länger und größer damals 2002, bis China sozusagen Transparenz oder mehr Transparenz hat walten lassen als diesmal. Diesmal, wir werden es wirklich uns genau angucken müssen, ab wann dieses Virus grassiert ist. Und das, also die Informationen, die wir dazu bis jetzt haben, ab dem Zeitpunkt, ab dem wir sozusagen informiert worden sind, das war der 31. Dezember letzten Jahres, ab diesem Zeitpunkt hat sowohl, glaube ich, was die WHO angeht, hat das recht gut funktioniert, als auch das, was wir dann aus China gesehen haben. Aber wir reden ja jetzt möglicherweise um den Zeitpunkt vor Dezember. Das wird man sich ganz genau angucken müssen. Aber eben zu einem Zeitpunkt, wenn das Feuer gelöscht wird. Also wenn ich es mal so sagen darf, ja, ich vergleiche einen solchen Ausbruch immer gerne mit einem Feuer, ja. Dann holen Sie die Feuerwehr und die Brandursache, die klären Sie möglicherweise doch erst, wenn das Feuer gelöscht ist und nicht während das Feuer noch brennt.
Wird die WHO, Herr Dickmann, wieder einmal zum Schauplatz diplomatischer Auseinandersetzungen, zwischenstaatlicher Auseinandersetzungen, in diesem Fall zwischen zwei Weltmächten, auf der einen Seite der USA, auf der anderen Seite Chinas, wo es letztendlich eigentlich um andere Dinge und Themen geht, Stichwort Welthandel und so weiter. Ist da die WHO nur einer von vielen Schauplätzen?
Ja, wie ich anfangs auch schon sagte, ist die WHO eine der politisiertesten Organisationen, also wo eben nicht nur Konflikte auf Weltniveau praktisch ihren Niederschlag finden, sondern eben auch andere Regionalkonflikte. Also wir haben Taiwan nicht erwähnt, Herr Krech sprach von Hintergrunddiplomatie. Die wurde sicherlich auch mit Taiwan angedacht. Das hat ja ganz gut geklappt zwischen 2009 und 2016, aber seitdem eben nicht mehr, obwohl aus Taiwan auch Hinweise kamen, dass eben eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung stattfand. Und das wurde offenbar zumindest, was wir jetzt bislang gehört haben, ignoriert. Was Chinas Rolle angeht, ist es ganz interessant. Es gibt da Stimmen in der Forschung, die sagen, oder auch in der politischen Beobachtung, dass China zum einen anstrebt, in internationalen Organisationen mehr Macht, mehr Einfluss zu übernehmen, was ihnen ja auch ganz gut gelingt in der Weltgesundheitsorganisation jetzt oder in der Welthandelsorganisation, und zugleich auch alternative institutionelle Gebilde aufstellt, also eigene Entwicklungsbanken entwirft und natürlich die neue Seidenstraßeninitiative, in der auch eine Seidenstraßen-Gesundheitsinitiative diese Länder gesundheitspolitisch an die Volksrepublik binden soll. Also von daher ist das schon ein Element und ich glaube, die WHO ist da recht wichtig, weil China zum einen, und das ist der Unterschied zwischen Covid-19 und SARS 2003, das natürlich viel machtvoller geworden ist und auch wichtiger für die WHO, dass das Budget steigt und es könnte ihm auch die Rolle der USA übernehmen und zum anderen natürlich auch wesentlich mehr im Welthandel engagiert ist und eben diese Global Value Chains, diese Wertketten sehr viel mehr verwoben sind, was ja auch in Europa jetzt gewisse Kritik hervorgerufen hat und dadurch sind sie natürlich auch interessiert, Gesundheitsversorgung global zu organisieren, um ihren eigenen Handel zu schützen. Und ob das jetzt durch die WHO gelingt oder durch ein alternatives System, das bleibt abzuwarten. Aber ich denke, all diese größeren Perspektiven gilt es zu beachten, wenn wir jetzt darauf schauen. Und ich finde es vielleicht ein bisschen zu verkürzt auf eine Art Stellvertreterkrieg, der in der WHO zwischen den USA und China stattfindet, es runterzubrechen. Ich glaube, da sind größere Fragen im Spiegel.
Tatsache ist, dass sollten die USA aus der WHO aussteigen, einiges dafür spricht, dass die Rolle von China in dieser Weltgesundheitsorganisation eher stärker als schwächer wird. Und auch die Ansprache des chinesischen Staatspräsidenten bei der Vollversammlung der WHO Anfang der Woche hat ja durchaus auch schon einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie da China seine Rolle sieht. Aber die WHO ist ja nicht nur von Staaten abhängig, politisch wie finanziell, sondern auch von mehr und mehr von privaten Spendern, die zu einem sehr hohen Anteil mittlerweile für das Budget der Vereinten Nationen aufkommen. Die Rede ist sogar bis zu 80%, eine Zahl, wenn sie stimmen sollte, die doch sehr irritierend wirkt. Ist das für die WHO nicht auch mindestens ein so großes Problem wie die Frage einer politischen Abhängigkeit von Staaten, Herr Wulff?
Ja, das wäre tatsächlich ein Problem. Diese Zahl 80% erscheint mir deutlich zu hoch. Natürlich ist das genau das Dilemma einer Organisation, deren Mitglieder, also die Mitgliedstaaten, seit vielen Jahren, seit Anfang der 90er Jahren letztlich ihre Beiträge eingefroren haben, den steigenden Aufgaben der Weltgesundheitsorganisation, die sie ihr aufladen, mithilfe ihrer Resolutionen sozusagen nicht auch dann entsprechend die Mittel folgen lassen. Und dann geht die WHO halt rum mit dem Hut und muss gucken, wo sie das Geld dafür herkriegt. Das finde ich ist eine Kritik, die man an ihr übt, die nicht gerechtfertigt ist, weil man muss dann natürlich auch entsprechend diese Organisation stärken, wenn man will, dass sie diese vielen großen Programme, zum Beispiel eben das große Polio-Ausrottungsprogramm gegen die Kinderlähmung, dass sie das auch managt, dann muss man entsprechend auch da die Gelder bereitstellen. Sonst ist tatsächlich die Weltgesundheitsorganisation auch darauf angewiesen, Gelder von Dritten anzunehmen und die sozusagen zu integrieren in ihr Budget. Und das hat inzwischen mittlerweile eben dieses Verhältnis zwischen 20 und 80 aufgemacht. Das ist aber sozusagen das Verhältnis zwischen den Mitgliedsbeiträgen und den sonstigen freiwilligen Beiträgen. Und bei diesen freiwilligen Beiträgen ist auch ein großer relevanter Teil von wiederum den gleichen Mitgliedstaaten und eben nicht von Dritten, die aber tatsächlich inzwischen auch einen großen relevanten Anteil haben.
Unter deutschen Ultras ist ein langjähriger SAP-Unternehmer das Feindbild der Stunde. Unter Teilnehmenden verschiedener Demonstrationen gegen die anhaltende Corona-Politik von Bund und Ländern ist es jetzt auch Bill Gates als zweitgrößter Geldgeber der WHO. Welche Macht hat Gates in der Weltgesundheitsorganisation, Herr Krech?
Zunächst mal hat die Weltgesundheitsorganisation ein 2-Jahres-Arbeitsprogramm. Das wird nicht von Herrn Gates, sondern von den Mitgliedsländern bestimmt. Und wir können Geld von wem auch immer nur annehmen, wenn es innerhalb dieses Arbeitsprogramms platziert werden kann. Ja? Also insofern ist es jetzt nun nicht so, dass wer auch immer uns Geld gibt, das außerhalb des gesamten Arbeitsprogramms der WHO tun kann. Dennoch ist natürlich die Frage der wachsenden Wichtigkeit der WHO und damit auch die mögliche Überlegung, dass eben die WHO sehr viel mehr mit Geld ausgestattet wird, und zwar von Beiträgen der Mitgliedsländer. Das ist eine wichtige Frage auch im Nachgang dieser Krise. Wir haben das am Anfang der Sendung ja schon angesprochen. Wenn wir uns die Welt danach anschauen und die Risiken uns anschauen, die in der Welt sind, dass auch in Zukunft eine Epidemie oder Pandemie sich ausbreiten kann, dann braucht es sehr viel mehr an Ressourcen, an menschlichen Ressourcen, also an Arbeitskraft und natürlich auch an Geld, um eine solche Koordination der globalen Gesundheitspolitik vornehmen zu können. Und deswegen sind wir der Deutschland sehr, sehr dankbar, weil Deutschland hat das beispielsweise sehr gut verstanden, dass wir Globalisierung verantwortlich nur dann machen können, wenn im Bereich der globalen Gesundheit Solidarität waltet. Und dafür brauchen wir eine gestärkte WHO mit mehr Ressourcen.
Aber ist es ja durchaus erkennbar, dass jemand wie Bill Gates in seiner gesundheitspolitischen Agenda, wenn man es mal so formulieren will, eher auf technologische Durchbrüche setzt, als beispielsweise auf die Gewährleistung einer Grundversorgung, was Gesundheitswesen in allen Staaten der Erde angeht. Ist das nicht ein Zielkonflikt, unter dem auch die Arbeit der WHO zunehmend leidet, Herr Wulff?
Das ist es. Das Problem, das wir mit der Gates-Stiftung sehen, ist vor allem, dass sie Tendenz hat, parallele Institutionen aufzumachen bzw. wesentlich zu fördern. Gavi, die Global Alliance for Vaccines and Immunization, war da sozusagen das Flaggschiff Anfang der 2000er Jahre, wo man gesagt hat, das ist ein Problem, wenn anstatt der Weltgesundheitsorganisation solche sogenannten Public-Private Partnerships jetzt wesentlichen Einfluss auf globale Gesundheitsprogramme bekommen und damit die zentrale koordinierende Rolle der Weltgesundheitsorganisation auch geschwächt wird. Das war eine wesentliche Kritik bei diesem Thema, was fördern gerade diese großen und enorm wichtige Stiftung Bill Gates, ist das genau der Zielkonflikt, der aber auch natürlich innerhalb der Weltgesundheitsorganisation selbst besteht. Es gab immer eine starke Orientierung auch an Infektionskrankheitenbekämpfung. Es gab immer auch eine starke Perspektive auf zum Beispiel Impfprogramme. Die Weltgesundheitsorganisation hat aber immer die Stärkung der lokalen Gesundheitssysteme und auch die Mitsprache der Menschen an ihren eigenen Gesundheitssystemen stark in den Zentrum gestellt. Das war das alte Primary Healthcare Konzept. Und da eine Balance zu finden, das sehen wir schon, dass da wird uns die Stimme der Weltgesundheitsorganisation in Richtung einer wirklich umfassenden Sorge für die guten Gesundheitsbedingungen, auch die Bedingungen, die zu guter Gesundheit führen, dass die nicht stark genug sind und deswegen dieser Eindruck auch entsteht, die Weltgesundheit kümmert sich in erster Linie um solche Epidemieausbrüche.
Corona ist ein Musterbeispiel für die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit. Eigentlich wäre das ja die Stunde der WHO, die ja gerade aus Gründen der Seuchenbekämpfung nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Warum beobachten wir aber trotzdem allenthalben einen Rückfall in nationalstaatliche Denkweisen? Nicht nur America First, in Deutschland anfänglich auch noch gepaart mit einem Überbietungswettbewerb unter Landräten und Ministerpräsidenten, Herr Dickmann.
Also ich würde das auf auch die Geschichte der WHO zumindest, also wenn wir auf das Beispiel Weltgesundheit fokussieren, nochmal gehen, dass eben dieses Primary Healthcare Konzept in den 70er Jahren in den Geberländern auch kritisch betrachtet wurde und dementsprechend dann eine Abwendung und eine Hinwendung zu konkreten Programmen, die zweckgebunden finanziert wurden und eine weitergehende Ökonomisierung in den 90er Jahren, die dann auch dazu führte, dass eben globalen Stiftungen wie die Gates und andere Stiftungen kamen. Und da kam dann wieder eine Hinwendung auf eine Fokussierung der Ausrottung spezifischer Krankheiten, also praktisch eine Rückkehr des vertikalen Programms, weil man dieses den Geberstaaten besser vermitteln konnte als Erfolge. Und ich denke, dass die Nationalisierung natürlich jetzt auch ein Ausdruck des schwindenden Glaubens in Multilateralismus ist. Aber wenn man sich die Rolle der WHO eben auch geschichtlich anschaut, ist es kein Wunder, weil die WHO eben zwischen so vielen Prioritäten zu wählen hat und zu balancieren hat und jetzt mit einem starken China und einem sich intensivierten, kann man sagen, Supermachtkonflikt, das schwer tut, ihre Aufträge balanciert zu bedienen, ist natürlich die Enttäuschung groß und die Nationalstaaten sehen, dass die WHO diesen multiplen Balanceakt nicht leisten kann und wenden sich dann eben der nationalen Politik wieder zu.
was sich ja jetzt schon abzeichnet, ist ein Rattenrennen nicht nur der Pharmahersteller, sondern auch der einzelnen Staaten, wer am schnellsten einen Impfstoff oder gar ein Heilmittel liefern und wer am schnellsten die eigene Bevölkerung damit versorgen kann. In einer Resolution hat deshalb die Vollversammlung der WHO in dieser Woche auch dazu aufgerufen, diese Impfstoffe und Arzneimittel für alle Länder verfügbar zu machen. Dieser Appell einer Vernunftgerechtigkeit ist ja schön und gut, aber welchen praktischen Nutzen wird das haben, Herr Krech?
Also zunächst mal mein Eindruck, ist das die Stunde der WHO? Ja, das ist die Stunde der WHO. Mein Eindruck dieser Woche der Weltgesundheitsversammlung ist durchaus eine große Einigkeit der Länder, solidarisch jetzt dieses Virus zu bekämpfen. Und dass es da einzelne Politiker gibt, die das für ihre eigene Wiederwahl ausnutzen wollen, das hat sehr viel Aufmerksamkeit, aber das ist nicht das Bild, was sich aus 194 Mitgliedsländern ergeben hat diese Woche. Das möchte ich einfach nur mal sagen. Im Hinblick jetzt auf den Impfstoff, den es hoffentlich dann irgendwann geben wird, da ist wichtig, dass das ein globales Public Health Gut ist. Das heißt, dass die Impfstoffe dort zur Verfügung gestellt werden müssen, wo es aus strategischer Sicht, aus der Entwicklung und des sich Ausbreitens des Virus aus Public Health Sicht am wirkungsvollsten ist und nicht nur für diejenigen, die sich's leisten können. Das ist das, worauf sich 194 Regierungschefs und Vertreter haben einigen können diese Woche. Und nun wird man sehen, wie es dann kommt. Ja? Also welches der im Moment von uns koordinierten Projekte zur Findung eines solchen Impfstoffes wird das Rennen machen? Und wie wird dann die Produktion und die Auslieferung, das sind alles sehr komplexe Probleme auch noch, die sich uns da stellen. Wer wird diese Probleme sozusagen lösen? Werden wir das schaffen, gemeinschaftlich zu machen? Weil es reicht ja nicht nur jetzt einen Impfstoff zu produzieren, sondern der muss ja dann eben auch bis hin, dass eben die Impfung bei jedem Einzelnen ankommt, jeder Einzelne dann geimpft wird. Da sind Lieferketten und so weiter, das sind Probleme, die wir im Moment schon angehen, aber die dann eben auch gelöst werden müssen. Das wird man sehen, welche Probleme uns sich da noch in den Weg stellen.
Da wäre es am vernünftigsten, wenn die WHO diesen Impfstoff verteilen könnte. Aber ist das realistisch, Herr Wulff, dass das die Staaten der Weltgesundheitsorganisation überlassen?
Ja, da sind wir sehr, sehr skeptisch. Wir haben den Eindruck, dass das tatsächlich alles auch noch alles sehr vage ist, wie dann konkret zum Beispiel der Patentpool, in der Lizenzen auch für solche Impfstoffe, Medikamente tatsächlich zusammenkommen könnten. Und dann auch die Frage, wie verbindlich ist das, wie freiwillig, wie verpflichtend müssen sich Hersteller auch tatsächlich an einem solchen Patentpool beteiligen. Da wünschten wir uns natürlich auch da, dass die Weltgesundheitsorganisation deutlich gestärkt in einer solchen Lage hervorgeht bzw. wird, wo klar ist, das ist nicht irgendwo zwischen verschiedenen Institutionen, sondern tatsächlich bei der Weltgesundheitsorganisation und dann eben entsprechend auch die Autorität hat, danach Bedarfen und eben nicht nach den größten Taschen und dem größten Portemonnaie die Verteilung stattfindet, wie wir jetzt ja schon befürchten und aus den Debatten sehen, wo sich dann einzelne Länder eben doch sozusagen bevorraten wollen und wie wir das auch von 2009 damals bei der Schweinegrippe auch schon gesehen haben.
Was dann dazu führte, dass manche Staaten bis heute auf Millionen von Arzneimittelpackungen sitzen geblieben sind. Wächter der Weltgesundheit, die WHO und die Corona-Krise. Darüber haben wir heute hier im SWR2-Forum diskutiert. Zu Gast im Studio waren der Leiter des Berliner Büros von Medico International, Andreas Wulff, der Sozialwissenschaftler Klaas Dickmann von der dänischen Universität Roskilde und Rüdiger Krech, Abteilungsdirektor für Gesundheitsförderung bei der WHO in Genf. Ihnen dreien ganz, ganz herzlichen Dank. Durch die Sendung begleitete Sie heute Jürgen Heilig.